und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Die Bundesfachstelle wird gefördert im Rahmen von Demokratie leben, ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Heute wollen wir über Linksradikalismus, linke Militanz und auch der Frage nach Linksterrorismus speziell in Ostdeutschland reden. Dafür darf ich als Experten meinen Kollegen Michael Lühmann begrüßen. Hallo Micha.
Hi.
Micha, du beschäftigst dich schon lange mit verschiedenen Phänomenen in Ostdeutschland. Du hast unter anderem auch einen Artikel zum vor kurzem erschienenen Zweibänder der BPB Ostdeutschlands Weg beigetragen, in dem im Speziellen ein Blick in den Osten geworfen wurde von 1989 bis heute 2021. Das als kurze Einführung zu dir selbst. Letztes Jahr haben du und ich auch schon einmal einen Podcast aufgenommen über Ostdeutschland und haben damals über Hausbesetzungen und die Szene der HausbesetzerInnen in Leipzig-Konnewitz geredet. Heute wollen wir den Fokus etwas anders legen. Seit Juli 2017 gibt es einen Anstieg am Interesse im Bereich Links. Sicherheitsbehörden reden sogar wieder vermehrt davon, dass es einen starken Linksextremismus geben würde. Durch die Silvesternacht 2019-2020 und die primär damit verbundenen Ausschreitungen in Leipzig-Konnewitz wird sogar von einem neuen linken Terrorismus gesprochen. In diesem Zusammenhang würde mich als erstes interessieren, warum gab es diese Auseinandersetzung gerade in Leipzig? Siehst du hierfür einen speziellen Grund?
Ja, Leipzig ist ja nicht erst seit 2-3 Jahren so im Blick der Öffentlichkeit geraten, aber inzwischen gab es jetzt so in letzter Zeit dann ja doch so ein paar gewaltvollere Auseinandersetzungen. Und das ist mir wichtig, nicht nur gewaltvolle Auseinandersetzungen, es gibt in Leipzig eigentlich ständig Demonstrationen. Und die wenigsten davon enden in Gewalt, die allermeisten sind auch unter Beteiligung der radikalen Linken friedlich. Das ging dann aber so weit, dass es letztes Jahr auch eine Demo gab, da hat sich dann Michael Kretschmer, der Ministerpräsident, medienwirksam mit dem Polizeichef getroffen und man hat sich ganz besorgt gezeigt über diese linke Demo, die da stattfinden würde. 600 radikale Linke zogen durch die Stadt und am Ende war alles total friedlich, es gab nichts zu vermelden, aber trotzdem hat man im Prinzip vorher schon mal so einen Popanz aufgebaut. Das ist, glaube ich, so etwas, was ganz typisch ist für Leipzig. Und was auch damit zusammenhängt, das natürlich ist trotzdem immer mal knallt. Also wir hatten ja Silvester in Konnewitz, wir hatten die Demo gegen das Verbot von Indymedia, weil dann eben auch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig tagt. Brennende Baukräne gab es, Überfall auf eine Immobilienprokuristin. Also da haben Leute eine Immobilienmaklerin bei sich zu Hause aufgesucht und haben sie geschlagen und ihr angeblich, so heißt es, Grüße aus Konnewitz übermittelt. Aber das ist alles noch Gegenstand von Ermittlungen. Bis heute weiß man dann nicht, woher das kommt. Und auch mit Konnewitz vielleicht das schon mal als Anmerkung, das muss man mal so ein bisschen in Frage stellen. Konnewitz ist zwar der Mythos und ist das Viertel, um das es immer geht, aber im Prinzip ist die radikale Linke diffundiert in Leipzig, auch in andere Viertel. Und in Konnewitz ist eigentlich mehr der Mythos und Demos enden dort eben, weil Konnewitz dieser wichtige Ort ist. Dann hatten wir jetzt zuletzt die Wir sind alle Links-Demonstration. Da ging es natürlich auch um Solidarisierung. Das ist der andere große Punkt, weswegen gerade viel über Leipzig gesprochen wird. Über Lina E., die eben in Leipzig lebt und die zurzeit vom Generalbundesanwalt wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt ist und Redelsführerin sein soll in einigen Überfällen, die man ihr zuordnet. Der Überfall auf die Immobilienprokuristin, der immer so am Anfang dieser Terrorvermutung steht oder einer Verschärfung der Situation in Leipzig, ja, da ist sie definitiv nicht beteiligt gewesen, also zumindest das Verfahren eingestellt worden. Dann haben wir in Leipzig natürlich immer diese Bilder von Polizei und radikaler Linke, von Konfrontationen, die dann eben irgendwie die Bilder liefern, die man dann eben auch da kennt. Und da ist leider Gottes ein Lerneffekt auf beiden Seiten nicht so festzustellen. Ja, das gibt immer wieder diesen Punkt. Wir haben es bei der Wir sind alle Links-Demo gesehen. Die lief relativ friedlich. Es gab zwischendurch Pyrotechnik, es gab Böllerwürfe auf dem Polizeirevier, es gab auch Steinwürfe auf eine Bankfiliale. Nichts, was man jetzt begeisternd finden muss, aber auch nichts, wovon der Rechtsstaat an sich untergeht. Das ist etwas, was im Rahmen von Demonstrationen passiert. Bedauernswert, aber kein Grund, um eine Eskalation heraufzuziehen, weil eben auch die Polizei, das sagt das Brockdorf-Urteil, das ist schon sehr, sehr alt, da ging es um die Atomkraftgegnerschaft, weil das Brockdorf-Urteil der Polizei eben ein Mäßigungsgebot auferlegt und auch das Recht auf polizeifreie Räume in Demonstrationen, eben als Deeskalationsmaßnahme, aber eben auch als Maßnahme, um Beteiligung an der Demonstration zu ermöglichen. Je mehr Polizei da ist, desto größer könnte der Hinderungsgrund sein, an der Demonstration teilzunehmen und das darf eigentlich so nicht sein. Und dieses Brockdorf-Urteil sagt eben, ihr müsst euch da ein Stück weit raushalten, hat die Polizei auch gut gemacht bei der Wir sind alle Links-Demo. Am Ende gab es dann aber, und das ist so das typische Bild von Demonstrationen, wo Gewalt eskaliert, dann fanden sich eben ein paar Jungs, die Bock hatten, Steine zu schmeißen, Barrikade zu bauen und anzuzünden. Und dann sieht man auf der Gegenseite die Polizei, die dann dort reingeht und nicht einfach nur reingeht. Das ist eigentlich sogar ihre Pflicht, den gewaltbereiten ein Teil von dem friedlich demonstrierenden Teil zu lösen. Das ist eigentlich ihre Aufgabe. Das ist das, was auch bei G20 nicht funktioniert hat in Hamburg. Und dann geht sie dort rein und völlig unverhältnismäßig. Es gibt dann Bilder, dass Polizei dort Türen eintritt und Pfefferspray reinsprüht und einfach weitergeht. Also es gibt keinen besonderen Grund, dies zu tun. Es ist nicht erkenntlich, warum man jetzt die Tür eintritt und da Pfefferspray reinsprüht, ohne dann eben eine Personenfeststellung zu machen oder sowas. Und auch Journalistinnen wurden angegriffen. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Und dann sieht man eben auch diese radikale Haltung oder starke, heftige Gegenwehr der Polizei. Die steht dann manchmal in einem Missverhältnis zu dem, was man sonst so beobachtet. Also wenn man die QuerdenkerInnen-Demos nimmt von diesem Jahr, die in Leipzig stattgefunden haben, ja, wo man auf dem Ring durch Polizeiketten durchgebrochen ist, wo man jetzt erst Anfang November in Leipzig eine Demo hatte, die stationär durchzuführen war und man ließ sie dann doch wieder gewähren und durch die ganze Innenstadt ziehen. Und dann war es eben Teile der radikalen Linken, die dort blockiert haben, damit die eben nicht durch die ganze Stadt ziehen können. Da ist so eine gewisse Schieflage drin, ja, dass man das Gefühl hat, bei dem, was links passiert, da guckt man ein bisschen genauer hin und bei dem, was rechts passiert, da ist man ein bisschen entspannter oder nicht ganz so streng. Das hat man jetzt auch gesehen, im Oktober 21 sollte ja nochmal eine Demo von Autonomen stattfinden, die wurde dann eben schlichtweg verboten. Und das ist ein Eingriff in Versammlungsfreiheit, den ich als Wissenschaftler hoch bedenklich finde. Begründet wurde das mit den Straftaten bei der Wir sind alle Links-Demo. Es gab 35 Straftaten, davon 3 schwere Körperverletzungen, alles andere sind eigentlich eher klassische Bagatelldelikte in einer Demonstrationsauseinandersetzung. Und wegen 3 schweren Körperverletzungen, so schlimm und so bedauerlich die sind, da hätte man schon viel, viel mehr Demos verbieten müssen. Und dann gab es eben in Leipzig eine riesengroße Sperrzone, alles wurde kontrolliert und die Demo wurde unterbunden. Das ist etwas, was man bei den QuerdenkerInnen-Demos eben nie erlebt. Das ist so etwas, was es schief macht. Was eben am Anfang jetzt stand und deswegen man ja seit 2019, 20 nochmal deutlich auf Leipzig guckt, ist eben diese Geschichte Silvester in Connewitz, eine heftige Eskalation von Gewalt im Rahmen der Connewitzer Silvesterfeier, die seit Jahren dafür bekannt ist, dass dort etwas eskalieren kann. Der frühere Polizeichef sagte mir, er ist dann nachmittags mit seiner Oma Kuchen essen gegangen, hat die dort besucht. Und ansonsten hat er versucht, sich dort so ein bisschen fernzuhalten. Wenn die Polizei fernblieb, dann blieb es innerhalb des normalen Geschehens, wie man das an Silvester an vielen Orten in Leipzig sieht. Also ich als Leipziger erinnere mich an Krawallszenen auf dem Leipziger Markt, wo Menschen sich gegenseitig mit Raketen abschossen oder dies versuchten. Da war immer polizeifreier Raum. Das hat man einfach geduldet. In Connewitz hat das gleich so eine Anmutung von Radikalität und linksradikalem Umsturz und so weiter. Und das ist eben absurd vor dem Hintergrund, dass eben, ja, es gab einen Tritt gegen einen unbehelmten Kopf eines Polizisten. Das ist furchtbar und darf nicht sein. Und da muss natürlich der Staat auch drauf reagieren. Aber wie er dort in Connewitz reagiert hat und was er in Connewitz reagiert hat, das ist schon einigermaßen absurd. Und auch der Nachgang, die Bewertung dessen dann als linker Terror ist natürlich völlig irrsinnig. Und man hat dann gesehen, die Polizei hat noch in der gleichen Nacht im Prinzip auch als Akteur diese ganze Veranstaltung bewertet, was sie eigentlich gar nicht darf. Man musste die viele Behauptungen, ja, dass ein Einkaufswagen in die Polizisten geschoben wurde, dass es ein geplanter Angriff war, dass der verletzte Polizist notoperiert werden musste und kurz vor dem Todesstand. All das stimmte nicht, das hat die Polizei aber im Prinzip behauptet. Und das ist im Prinzip das Setting in Leipzig, weswegen wir darüber reden und weswegen wir so stark darauf gucken. Und der Hintergrund dessen, warum man das überhaupt tut, warum Leipzig dann eben so ist, hat der Leipziger Historiker Sascha Lange mal ganz schön gesagt, alles, was hier passiert, ist politisch aufgeladen. Jede Mülltonne, die hier irgendein verrückter Langweiler anzündet, wird politisch bewertet. Das ist im Prinzip das Bild und deswegen ist Connewitz so ein Spezifikum. Und wir haben, und das haben wir das letzte Mal ja bei dem Hausbesetzer in dem Podcast besprochen, wir haben eben in Connewitz hinzuziehend die Situation, dass man eine sehr, sehr lange Geschichte hat, also eine sehr, sehr lange Geschichte auch der Gewaltkonfrontation. Ja, das ging im Prinzip schon 1992 los, als die Crash Kids hießen, die damals, die haben dort ein bisschen rumgeballert, Autos geschrottet und viele andere Dinge gemacht und haben auch in Demos völlig eskaliert. Und seitdem gibt es eben diesen heftigen Krawall zwischen Polizei und ein Teil der gewaltorientierteren HausbesetzerInnen-Szene, die in der HausbesetzerInnen-Szene im Übrigen gar nicht gern gesehen und geduldet wurde. Also das ist eine ganz alte Geschichte, auch von Friktion innerhalb der Szene, die man dann Konnewitz sieht. Und seitdem ist das eben so aufgeladen. Und dann kommt eben hinzu, da gibt es einen sächsischen Staat oder es gibt Dresden, die Staatsregierung, sehr, sehr konservativ, sehr, sehr großes Feindbild links, die dann, selbst wenn die Stadt Leipzig durchgegriffen hat, in Konnewitz immer noch nicht fand, dass man da genug durchgegriffen hätte. Und es ist im Prinzip der Kampf eines sehr, sehr konservativen sächsischen Normalzustandes gegen einen eher linken roten, ja, das rote Leipzig gegen einen eher linken Normalzustand in Leipzig. Also auch dort wird im Prinzip noch Landespolitik mit verhandelt. Und das ist auch das, was Thierse dann eben sächsische Demokratie nannte und dafür im Übrigen von einem Polizist angezeigt wurde. Also sächsische Demokratie heißt, dass die Justiz und die Vollzugsorgane auf dem linken Auge etwas wacher sind und auf dem rechten Auge etwas blinder. Vieles kommt daher und vieles ist eben in Konnewitz fokussiert. Deswegen ist Konnewitz eben dieser Mythos, den man dort hat und der so lange, lange wirkt und der eben deswegen so lange wirkt, und da wollte ich vorhin drauf hinaus bei den Hausbesetzerinnen als zweiten Punkt, der deswegen auch nochmal zusätzliche Kraft gewinnt, weil man eben in Konnewitz das hat, was wir in anderen Städten und anderen linksradikalen Gewalthochburgen der Bundesrepublik über die vergangenen Dekaden gesehen haben. Das ist der Hotspot und das der Brennpunkt der Gentrifizierung in der Bundesrepublik zurzeit. Es gibt keine Stadt, die mehr Zuzug hat. Es gibt keine Stadt, die mehr Mietendruck erlebt als Konnewitz. Als ich vor 20 Jahren aus Leipzig wegging, hatte die Stadt 400.000 Einwohner und man bekam eine Wohnung 2 Monate mietfrei. Und nur im Zweifelsfall eine Kaution. Hauptsache, die Bude wurde vermietet. Die Stadt hatte 400.000 Einwohner. Jetzt hat die Stadt 600.000 Einwohner. Die Mieten gehen durch die Decke.
Danke, Micha, für diesen ersten Eindruck, der ja schon sehr vielfältig war und auch schon sehr viel angesprochen hat. Ich würde trotzdem noch mal auf einen Punkt genauer kommen wollen, den ich ja sowohl in der Einleitung schon erwähnt hatte, als auch du schon erwähnt hast, nämlich der Bezug zum neuen, also in Anführungszeichen, neuen Linksterrorismus. Können wir wirklich von so einem neuen Linksterrorismus in Bezug auf die Vorfälle in Leipzig reden?
Ich würde sagen, wir können von einem neuen Linksterrorismus reden, wenn wir das denn wollen unbedingt. Also wenn man es unbedingt will, wenn man das als kommunikativen Akt in die Öffentlichkeit tragen will. Ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden, da wird wortwörtlich gesagt, wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Linksterrorismus. Autonome Linksextremisten nehmen mittlerweile in Kauf bei ihren Anschlägen, dass Menschen ums Leben kämen. Sie zünden Autos an oder greifen Polizisten gezielt an. Die Geschichte der RAF zeige, so der, der das gesagt hat, der Weg vom Brandanschlag zu gezielten Mordanschlägen ist nicht weit. Ja, das klingt so ein bisschen wie diese Debatte nach Silvester in Leipzig 2019-20. Das ist aber ein Zitat des ehemaligen niedersächsischen Innenministers Schünemann 2011 im Rahmen der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Und fast wortwörtlich hört man 10 Jahre später das Gleiche über Leipzig. Das lässt einen zumindest nachdenklich werden, ob nicht die Behauptung einer neuen Schwelle zu einem neuen Linksterrorismus, ob das nicht auch ein ganzes Stück weit politisches Auseinandersetzungsmittel ist. Kommunikativer Akt, so wie Terror eben auch ein kommunikativer Akt ist, ist, glaube ich, auch diese Art der Benennung von Militanten oder aus der Militanz heraus sich entwickelnden Gewalt oder sowas, glaube ich, auch einfach nur ein Politikum. 2011, neue Schwelle zu Linksterrorismus, wenn wir jetzt ein paar Tage zurückgehen, wir haben 10 Jahre Selbstenttarnung des NSU seit 2011, also wo ja der Weg der RAF quasi vorgezeichnet war. Der radikalen Linken, haben wir allein in Sachsen die Aushebung von 5 rechten Terrorzellen, also neben dem NSU, die Gruppe Freitagsrevolution, Chemnitz, Old School Society und die Freie Kameradschaft Dresden. Wohlgemerkt, bei der Freien Kameradschaft Dresden hat das Gericht in Dresden zur Kenntnis genommen, wo diese Menschen eigentlich vorher waren und hat festgestellt, dass bei der Freien Kameradschaft Dresden eindeutig bei dieser Terrorgruppe eindeutig Pegida als Vernetzungstreff und Radikalisierungsort ihrer rechten Terrorfantasien zu gelten hat. Also das ist, diesen Normalzustand haben wir in Sachsen, in dem über linken Terror gesprochen wird. Das ist Pegida, das seit Jahren durch die Straßen geistert, dass die im Prinzip eine Quelle von Terror sind. Aber da spricht kein sächsischer Politiker, zumindest kein regierender sächsischer Politiker, spricht das so deutlich an. Und dann haben wir eben den Anschlag von Halle 2019, den Mord an Walter Lübcke und herausstechenden Terroranschlag von Halle. Ja, also das ist das Setting, in dem wir über linken Terrorismus sprechen. Das ist schon einigermaßen absurd. Und dann hatten wir eben Und Konnewitz, ich hatte es angesprochen, die eskalierende Gewalt, Konfrontationsgewalt auf beiden Seiten da an Silvester, ja, das kann man gar nicht wegdiskutieren. Und dann eben auch im Nachgang, interessanterweise das Bedauern, im Rahmen einer anderen Demo hat man das gesehen, da wurde in einem Schreiben dann das Bedauern ausgedrückt, dass die gut behelmten und geschützten Polizisten bei Steinwürfen leider in Klammern gesetzt, nur leicht verletzt würden. Das ist eine Form von Entmenschlichung und Gewaltrechtfertigung, die einen ratlos zurücklässt. Aber eben umgekehrt auch Polizeipräsident, der alle unisono, alle Feiernden an Silvester am Konnewitzer Kreuz als Verbrecher und Unmenschen bezeichnete. Wenn man weiß, dass ein Polizeipräsident so denkt, dann erklärt das auch, warum Polizei da möglicherweise mit so viel Gewalt reingeht. Wir sprechen immer über Konfrontationsgewalt. Das ist keine Geschichte, die einseitig von einer Seite ausgeht. Und da nehmen sich beide Seiten nichts, da haben sich beide Seiten nichts geschenkt und entmenschlicht und vieles mehr getan. Und ich glaube, da ist ganz dringend angeraten, da vorsichtig zu sein oder reinzugehen und vermittelnd da reinzugehen. Ja, das Versammlungsrecht wieder ernst zu nehmen und die Personen zu finden, die da deeskalierend einwirken können, auf beiden Seiten deeskalierend einwirken können. Aber mit Terror hat das vor allen Dingen auf der politischen Ebene was zu tun, aber nicht, wenn man definitorisch drauf eingeht.
Ja, das führt nämlich direkt zu meiner nächsten Frage. Ich würde dich bitten, nochmal kurz zu erklären. Also können wir nun festhalten, dass es keine Gründe gibt, von einem neuen Linksterrorismus zu reden, oder können wir das nicht?
Ja, also da begeben wir uns dann in das Wort Terrorismus und in so diese Versuche, das zu definieren. Und man wird mit Sicherheit eine Terrorismusdefinition finden, die darauf passt, ja? Geschichtswissenschaftliche Studien, die nutzen beispielsweise, also weil die RAF ja nun die letzten 10, 15 Jahre im Zentrum der Erforschung auch schon stand, so 30 Jahre sagt man immer, also 20 Jahre ungefähr, guckt man sich die RAF intensiv an. Und da geht man davon aus, dass Terrorismus eine planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge produzierende Sache ist, die gegen die politische Ordnung aus dem Untergrund vollführt wird. Und es soll allgemein Unsicherheit und Schrecken und daneben auch Sympathie und Unterstützungsbereitschaft erzeugen. Und gleichzeitig eben dann, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, geht es natürlich immer um einen kommunikativen Akt, der andere Akteurinnen positionieren soll. Also man will dann schon ein Bekenntnis haben. Es gibt eine Anschlusskommunikation, die möglich ist. Ja, wer bekennt sich dazu, wer nicht? Und da kann man dann so ein bisschen verstehen, wie kommunikative Anliegen und Verflechtungen terroristischer Anschläge zusammenhängen. Ja, das sagt Klaus Weinhauer, ein Historiker. Das ist schon ganz richtig. Und wenn man dann noch dazu nimmt, vielleicht, dass auch Wolfgang Kraushaar, der sich wirklich viel und intensiv mit linken Terror beschäftigt hat, gibt so eine Minimaldefinition ab, dass eine Reihe von vorsätzlichen Akten direkter physischer Gewalt bräuchte. Punktuell, unvorhersehbar und systematisch müssten die sein, mit dem Ziel, psychische Wirkung auf andere als das physische Opfer zu treffen. Und damit, und das muss in einem Rahmen einer politischen Strategie ausgeführt werden. Da könnte man schon sagen, ja, irgendwie kann das sein, zumindest das, was die NAE vorgeworfen würde, wenn es denn stimme, könnte am ehesten vielleicht noch in diese Richtung gehen. Ich möchte aber meine Zweifel daran trotzdem klar machen. Bei Lina E. fehlt die Stringenz der Kommunikation, der kommunikative Akt an sich. Nun hat es möglicherweise diese Straftaten gegeben oder nicht, also gezielte Angriffe auf Leute, die man als extrem rechts verortet hatte, weil man die eben kannte und dann aufsuchte und dann eben diese aufsuchende Gewalt, das ist keine Konfrontationsgewalt, sondern wirklich gezielter Angriff möglicherweise. Da fehlt aber im Prinzip diese ganze kommunikative Ebene mit Öffentlichkeitswirksamkeit und vielem anderen mehr. Und bei allem anderen, also sowas wie Silvester in Konnewitz, das ist eine klassische Gewalteskalation, aber das ist ja nicht planmäßig vorbereitet. Es ist kein Gewaltanschlag gegen die politische Ordnung, wie es in der Definition sein müsste. Und Sympathie und Unterstützungsbereitschaft hat es, also es gab im Nachgang von Silvester und auch im Nachgang von anderen Gewaltakten, gibt es in der radikalen Linken immer wieder. Und das ist der große Unterschied zur radikalen Rechten oder zur extremen Rechten, möchte ich sagen, zur gewaltbereiten extremen Rechten. Da gibt es keine Gewaltdebatte. Da wird Gewalt als Mittel zum Zweck verstanden. Und das ist ja Ziel, der Ziel des Extremrechtens ist eben gewaltbereiter Terror gegen alles, was man als anders ansieht. Und in der radikalen Linken gibt es eben immer einen Rechtfertigungsdruck, wenn es um Gewaltanwendung geht. Und wir erleben das jedes Mal in Leipzig, auch bei dem Übergriff auf die Immobilienprokuristin nach Silvester, nach der Gewalt jetzt, nach der Wir sind alle Links-Demo. Immer wieder gibt es Distanzierung, Verurteilung, Gewaltdebatten und so weiter und so fort. Es gibt da eben keine Stringenz in dem Sinne, dass man das dort eben deutlich und klar abholen würde. Und es ist eben auch so, dass in Leipzig ja seit vielen Jahren Strukturermittlungsverfahren durchgeführt werden, übrigens rechtswidrige Strukturermittlungsverfahren, die dann eingestellt werden mussten, weil sie nichts ergeben haben und weil sie völlig über das Ziel hinausgeschossen sind. Davon gab es mehrere, vor allen Dingen im Umfeld eines Fußballvereins in Leipzig, der BSG Chemie Leipzig. Und man hat da nie irgendwas rausgefunden. Man klopft sich zwar stolz auf die Schulter, man hätte schon eine ganze Menge rausgefunden. Das hört man dann immer mal durch von Soko-Links-Leuten oder von Dirk Münster, dem Leiter des polizeilichen Terrorabwehrzentrums, eben auch der Soko-Links mit zugeordnet ist, der im Übrigen nebenbei auch mal Russia Today ein Interview gibt. Also da weiß man auch nicht so ganz genau, ob das alles so ganz objektiv ist. Wir sehen das auch jetzt gerade bei dem Prozess gegen Gina E. Das einzige bis jetzt wirklich definitiv erhärtete Ergebnis dieser Gerichtsverhandlung ist, dass die Soko Links Informationen, die sie besitzt, an das rechtsextreme und vom Verfassungsschutz beobachtete Kompaktmagazin durchgestochen hat. Das weiß man inzwischen schon mehr, hat man eigentlich noch nicht so richtig konkret rausgefunden. Und das ist eben der Punkt, oder das sind einige Punkte, warum ich an dem Terrorismusbegriff zweifle. Und ich glaube, und da kann man das mal rumdrehen, die Definition, sowohl von Kraushaar als auch die, die Weinhauer gegeben hat, und wo man sagt, dass Terrorismus ein kommunikativer Akt und ein kommunikatives Anliegen sei. Das kann man auch rumdrehen auf den Staat, der den Terrorismusverdacht ausspricht. Auch das ist natürlich ein kommunikatives Anliegen. Der Staat gibt sich kompromisslos gegen die radikal linke Herausforderung und zeigt Handlungsbereitschaft, ja, zeigt Härte und Stringenz. Und damit kommuniziert es in die Gesellschaft, auch in die eigene Partei, auch in die Sicherheitsbehörden hinein, dreht im Prinzip den Spieß um. Das heißt nicht, dass das jetzt Terrorbande ist, ja, aber sie nutzt im Prinzip den Terrorvorwurf eben auch als kommunikativen Akt. Und das muss man immer dazu sagen, auch bei der Demo Wir sind alle links, die hatte ja ein Anliegen, nämlich davor zu warnen, dass der rechte Normalzustand in Sachsen sich fortsetzt. Und wir erleben wenige Tage nach dieser Demo den Wahlsieg der AfD bei der Bundestagswahl, also einer extrem rechten Partei, die in Sachsen komplett als vom Flügel beherrscht gilt, also auch Beobachtungsobjekt des VS dadurch ist. Und das ist im Prinzip das, in dem wir Sachsen auch immer denken müssen, ja, dass man sich, und das ist das, was Thierse, ich wiederhole es nochmal, mit sächsischer Demokratie meinte, es gibt eine gewisse Nachlässigkeit gegenüber rechts und eine besonders harte Reaktion auf links, und die kann man nur begründen, weil ja die Kräfteverhältnisse völlig klar sind. Ja, also ein AfD-Wahlsieg ist ja völlig klar, linksradikale Parteien spielen in Sachsen keine Rolle, 0,1% bekommt die MLPD dort. Dann muss man schon das, was dort links passiert, als Terrorismus aufwerten, um eben dann auch Handlungsdruck zu erzeugen oder zu legitimieren. Und das tut man in Sachsen eben, und man sieht es auch, die Soko Links hat bei Weitem viel, viel mehr Ermittlungsverfahren am Laufen als die Soko Rechts, und das nochmal in dem Bundesland, in dem der NSU untergetaucht ist, in dem es viele verschiedene rechte Terrorgruppen gibt, Pegida und vieles, vieles andere mehr. Wir sehen das jetzt gerade, die ganzen QuerdenkerInnen-Aufmärsche, die im übrigen Verfassungsschutzbericht nicht weiter eine Erwähnung finden, außer dahingehend, dass es linke Gewalt gegeben hätte, und man hat die Bilder noch im Kopf, wie gewaltbereite, rechte, organisierte und trainierte Rechtsextreme dort Polizeiketten durchbrochen haben. All das ist eben diese Schieflage, die wir in Sachsen haben. Und deswegen glaube ich, dieser Terrorvorwurf ist wissenschaftlich nicht gedeckt, aber politisch erklärbar.
Nun sind wir in unserer heutigen Folge ja eigentlich mit der Vermutung gestartet oder hatten die Vermutung, beziehungsweise ist es bei dir auch schon mehrfach angeklungen, dass es etwas Spezifisches Ostdeutsches gibt in der Debatte um linke Militanz, linken Radikalismus. Ist dem denn wirklich so, oder werden hier einfach nur alte Bilder weitergelebt?
Nein, der ostdeutsche Antifaschismus ist schon in mehreren Hinsichten spezifisch. Es gibt so diese Oberflächenbeobachtung als erstes, wobei die ein bisschen abnimmt, dass man sagt, die Fahndichte auf radikal linken Demos im Osten, die sei immer deutlich geringer gewesen als im Westen. Das hat viel damit zu tun, dass die radikale Linke oder die antifaschistische Linke, so würde ich sie nennen, oder der staatsunabhängige Antifaschismus in der DDR, der dort entstanden ist, natürlich in Gegnerschaft zu diesen SED-Aufmärschen stand, die eben mit viel Pomp und vielen Fahnen und vielen Parolen auftrat. Und das ist eben der Ursprung der radikalen Linken im Osten, dass man schon zu DDR-Zeiten entstanden ist, weil, und das hatte ich ja vorhin angesprochen, ja, die Nichtwehrhaftigkeit des Staates und der Sicherheitsbehörden, das Weggucken bei rechter Gewalt, die eben in Stadien, Fußballstadien in der DDR in 80er Jahren etwa aufkam, die hatte man eben auch schon, und ein ganz besonderes Hinschauen und ein ganz besonders heftiger Zugriff der Sicherheitsbehörden bei linken Protest im antifaschistischen Staat. Also im Prinzip kann man sagen, die SED hat schon bei rechts nicht so genau hingesehen und bei links ganz besonders. Und in dieser Logik ist die CDU zumindest in Sachsen, oder man kann schon sagen, in Ostdeutschland ein Stück weit auch Nachfolgepartei der SED, also in dieser ideologischen Überzeugung, das so tun zu müssen. Und dann muss man sich eben klar machen, dann sind diese ganzen radikal-linken oder antifaschistischen Gruppen, die in der DDR entstanden sind, das waren jetzt ja keine die Konfrontation suchenden Menschen, sondern eher so clandestine Gruppen, die versucht haben, über Flugblätter so ein bisschen Aufklärung zu machen, weil es eben in der DDR der 80er Jahre einen massiven Rutsch weg nach rechts gab. Gerade in der Jugendkultur dort ganz viel passierte und rechtsextreme Gruppen oder Hooligan-Gruppen oder sowas entstanden. Und da hat man sich eben als aufklärende Gruppen verstanden und hat versucht, das deutlich zu machen, dass es im antifaschistischen Staat das gibt, was eigentlich per Propaganda für unmöglich erklärt wurde, Faschismus in der DDR. Das durfte es eigentlich per Definition nicht geben, weil, wie die DDR 1989 noch mitteilen ließ, der Faschismus mit Stumpf und Stiel in der DDR ausgerottet sei. Dimitrov-Doktrin, Faschismus kann es ja nur im Kapitalismus geben. Im Sozialismus gibt es das nicht. So, das war im Prinzip das Setting. Und in diesem Setting gab es aber eben dann schon zu DDR-Zeiten immer wieder massive Übergriffe der erstarkenden rechten Hooligan-Gruppen auf alles, was irgendwie links aussah, ja, auf Punks und andere, die irgendwie Kruftis, die irgendwie abwichen von der Normkultur, die die Rechten dort schon vorgegeben haben. Und das verlängert sich im Prinzip in 1989, 90 hinein und dort eskaliert es massiv. Wir sprechen an den 90er Jahren im Anschluss an Christian Bangl von den Baseballschlägerjahren, ja, wo diese klassischen Baseballschläger, Springerstiefel, Klatzen-Nazis Viertel dominierten, national befreite Zonen schaffen wollten und vieles mehr. Und die eben von vornherein linke Wohnprojekte, ganz besonders Hausbesetzungsprojekte, die es eben zum Beispiel in Connewitz gab, aber die es auch in Potsdam gab, in Halle gab, anzugreifen, massiv anzugreifen. Und die Polizei stand normalerweise am Rande oder hielt sich raus oder hielt sich zurück und kam erst, wenn die Scherben alle da waren. Das war nicht einfach bloß so ein bisschen die Leute verprügeln, sondern da wurden Häuser angezündet, wo die Leute auf dem Dach standen. Also wo man billigend in Kauf genommen hat, dass dort viele, viele Menschen sterben werden. Das ist so die Ursprungserfahrung der radikalen Linken im Osten. Und es gibt so diesen Satz, der das vielleicht so ein bisschen zusammenfasst, weil man irgendwann anfing, sich zu wehren. Es gab dann auch schon in Halle 1988 ein sogenanntes Skinhead-Vernichtungskommando, die proaktiv auch durchaus mal rechte Gruppierungen angriffen. Aber im Prinzip ist das die absolute Ausnahme. Die meisten radikalen Linken der Umbruchszeit erinnern sich daran, dass sie eigentlich eher Hippies waren und eigentlich reden wollten, aufklären und eine andere Gesellschaftsalternative entwickeln wollten gegen diesen Drang zur deutschen Wiedervereinigung und sowas. Und die sahen sich dann plötzlich mit Gewalt konfrontiert und sie sagen dann auch, die Gewalt, die kam nicht von uns, sondern die kam zu uns. Wir haben die nicht gewollt, aber sie kam zu uns. Wenn man das 10. Mal das Haus angegriffen wurde von Nazi-Gruppen, dann überlegt man sich halt, ob man sich dann nicht vielleicht doch wehren muss. Vor allen Dingen, weil der Staat eben dann ein ganzes Stück weit wegschaute. Und der Ursprung dieser ganzen Geschichte ist, und das ist im Prinzip das Fanal und das liegt in der DDR, ist der Überfall von interessanterweise ost- und westdeutschen Rechtsextremisten oder Hooligans auf ein Punkkonzert am 17. Oktober 87 in Berlin in der Zionskirche, wo Element of Crime und die ostdeutsche Band Die Firma ein Konzert gaben und dann sind die da rein und haben antisemitische und rassistische Sprüche gerufen und haben mit Metallketten auf die Konzertbesucher eingeschlagen. Und das ist im Prinzip das Fanal, mit dem das dann losging. Und das hat sich dann fortgesetzt in die ganzen 90er Jahre. Ich sagte gerade Baseballschlägerjahre. Die Erfahrung linker Militanz ist in der Regel die, dass man es mit rechten Gewaltzustand zu tun hatte. Und der war durchaus ein Normalzustand. Wenn man das unterlässt, so DDR-Prosa und Ostdeutschland-Prosa zu lesen, ja, wo sich die Leute wieder ostdeutsch fühlen, wie schön das doch war in Ostdeutschland der DDR und diesen ganzen Quatsch weglässt, sondern diesen ganzen Identitätsquatsch auch mal weglässt, der dort immer erzählt wird, was Ostdeutschland angeht, sondern wirklich die harte, raue Wirklichkeit sich mal durchliest, dann muss man Clemens Meyer mal in die Hand nehmen, als wir träumten, ein Bild der 90er Jahre, dystopisch, gewaltvoll, kaputt und polizeifrei. Das ist im Prinzip die Prägung. Und diese Prägung, die zieht sich durch und die hat man eben in Leipzig ganz, ganz besonders, weil das eben einer dieser Hotspots war, in dem das ständig eskalierte und wo man eben versuchte, auch Connewitz so ein bisschen freizuhalten und als Freiraum gegen Rechte zu verteidigen. Und das ist die Ursprungserfahrung. Das geht nicht um, man musste nicht wie im Westen bisweilen, ja, den allgegenwärtigen Faschismus, wie ihn die K-Gruppen vor sich hertrugen oder den Atomstaat, den Bullenstaat, den man angreifen musste. Man musste sich den politischen Gegner weit weniger konstruieren. Der war einfach da und der war im Zweifelsfall ein tödlicher Angreifer. Und das ist die Urerfahrung und die hat sich bis weit, weit, weit in die Nullerjahre hinein geprägt. Und es gibt Regionen In denen ist das heute noch so, dass man, wenn man links aussieht, Angst haben muss, körperlich da nicht unversehrt durch die Stadt laufen zu können. Und deswegen ist das so dominant. Deswegen ist Antifaschismus als Thema so dominant. Es gibt natürlich auch andere Sachen, Antirepression und ich hatte es in Leipzig gesagt, Gentrifizierung. Das spielt mit Sicherheit alles eine Rolle. Aber Antifaschismus ist über alledem vollkommen dominant, weil es eben eine gelebte Alltagsgeschichte ist, dass man sich wehren muss. Und dann sieht man eben auch die Wahlergebnisse, extrem rechte Parteien, extrem stark im Osten. Und das ist genau das, wo man eben sich auch in einem Recht sieht. Und wenn man dann, was ich alles als sächsische Demokratie bezeichnet habe, also es gibt viele Legitimationsgründe, aus denen man für sich selbst sagt, hier gibt es eine ganz spezifische Ausgangslage, einen recht Normalzustand, in dem man sich befindet und gegen den man kämpfen will. Und dann sieht man eben sowas, auch das, da komme ich nochmal auf Leipzig zurück. Es gab der Silvesterkrawalle, ja, der erste, der dort verurteilt wurde, das hat wenige Tage gedauert. Da war der Mann verurteilt, weil er einen Polizisten im betrunkenen Zustand ein Bein gestellt hat. Er hat sich dafür entschuldigt. Kein Teil der radikalen Linken, sondern einfach einer, der dort zufällig gefeiert hat. Umgekehrt gab es 2016 im Januar einen gezielten, einen geplanten und in Chatprotokollen vorbereiteten Angriff auf Leipzig-Connewitz von 250 Menschen aus der extrem rechten Szene, Nazis, organisierte Nazis, gewaltbereite Nazis. Die Aufarbeitung dieses Falls ist jetzt im fünften Jahr, geht demnächst ins sechste Jahr. Es ist noch nicht mal die Hälfte so richtig verhandelt. Harte Urteile hat es da nicht gegeben. Angeblich standen alle in der letzten Reihe und waren nur zufällig auf dem Parkplatz dort, obwohl man diese Chatprotokolle hat. Das ist so die Wahrnehmung, die man immer wieder hat. Daraus lässt sich natürlich niemals ableiten, jetzt Menschen körperlich anzugreifen, Gewalt anzuwenden, aber man muss sich dieses Setting immer wieder klar machen. Es ist eins, in dem man sich bedroht fühlt und das Gefühl hat, man muss sich ein Stück weit selbst helfen. Und wenn man da im Prinzip auch mal einen diskursiven Wandel hinbekäme, dann würde man ja auch diese Quelle der Legitimation von Gewalt austrocknen. Also wenn wirklich das nicht nur in Leipzig der Fall wäre, dass der Oberbürgermeister sich bei den ersten Legida-Demos, das waren Leipziger Pegida-Ableger, am Anfang, da war natürlich der Oberbürgermeister mit in der ersten Reihe und hat sich dagegen hingestellt, hat gesagt, das wollen wir nicht in unserer Stadt. Da hat man in Dresden jahrelang drauf warten müssen. Das sind so Dinge, die eben das Ganze ein bisschen erschweren und problematisch machen und die eben aber ganz, ganz spezifisch ostdeutsch sind und die eben bis heute dann doch noch nachwirken.
Zum Abschluss heute will ich den Zuhörerinnen noch einen Eindruck deiner gegenwärtigen Forschung ermöglichen. Ich glaube, Leipzig als Untersuchungsort beziehungsweise als Ort, in dem es halt durchaus ein linkes Lebensgefühl gibt, haben viele auf dem Schirm. Aber du forschst aktuell seit knapp einem Jahr auch zu Rostock intensiver. Worauf bist du dabei bisher gestoßen?
Ja, auf eine radikale Linke, die bei Weitem nicht so groß ist, bei Weitem nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht. Der Verfassungsschutzbericht in Mecklenburg-Vorpommern gibt zwar an, dass Rostock so einer der Hochburgen des Linksextremismus sei, aber wenn man sich dann mal durchwühlt, was dann eigentlich dort aufgeführt wird, also gerade weil wir vorhin so von Gewalt gesprochen haben, das ist in Rostock quasi verschwindend. Und ich habe im Verfassungsschutzbericht dann im letzten, der veröffentlicht wurde, hatte ich dann zwei herausragende Ereignisse gefunden. Das eine Ereignis ließ sich durch keinerlei Polizeiakten, Zeitungsmeldungen oder sonst irgendwas belegen. Da ist so ein bisschen fraglich, was die Quelle des Verfassungsschutzberichtes ist. Gibt da einfach keine Berichte dazu. Und das andere, da gab es einen Überfall, heißt es, auf ein AfD-Wahlbüro, das im Verfassungsschutzbericht weit dramatischer dargestellt wurde, als es selbst in der Jungen Freiheit von dem, der angegriffen wurde, dargestellt wurde. Ja, also in einem rechtsextremen Medium oder nahe der extrem rechten stehenden Medium. Also man sieht im Prinzip, wenn man genauer hinguckt, da bleibt dann nicht so ganz viel übrig. Das Einzige, was von Rostock immer übrig bleibt, sind die Auseinandersetzungen um G8 2007 in Heiligendamm. Aber das ist lange, lange her. Ansonsten sieht man dort vor allen Dingen eine Szene, die ja so ein bisschen, wie das überall ist, so ein bisschen am Rande oder nicht so eng verbunden mit der Gesellschaft dort existiert. Es gibt keine klassischen Kristallisationspunkte, besetzte Häuser oder Straßenzüge oder sowas. Aber es gibt so radikal linke Gruppen, so klassische postautonome, ja, also interventionistische Linke und andere. Und deren Aufgabe ist im Prinzip der Widerstand auch gegen rechte Alltags- und Normalzustände. Und da ist das Interessante, dass das in einem relativ engen Schulterschluss passiert mit der Rostocker Zivilgesellschaft. Also man kann zu Demos damit rechnen, insbesondere wenn sie etwa gegen die AfD geht, dass dort ein breites Bündnis bis hinein in die FDP und eben bis ganz raus zur interventionistischen Linken dort gemeinsam steht und gemeinsam demonstriert. Ja, und man ist ein selbstverständlicher Bestandteil der Auseinandersetzungskultur in der Stadt. Und das ist ja immer die große Frage, die wir uns schon vor vielen Jahren gestellt haben, und das ist mit Sicherheit eine Forschungslücke, welchen Einfluss eigentlich die radikale Linke vor Ort im Zurückdrängen von rechten Alltagszuständen, Normalzuständen in Ostdeutschland hat. Und deswegen ist Rostock ebenso interessant, weil in Rostock die Wahlergebnisse für klar rechtsextreme Parteien so niedrig sind wie sonst nirgendwo in Ostdeutschland. Es gibt da einen ganz, ganz klaren Unterschied zwischen den Wahlergebnissen in Sachsen oder in Rostock. Also in Rostock ist auch die Linke noch stark, sind die Grünen relativ stark und die extreme Rechte eben relativ schwach. Und ich habe mich gefragt, ob es da einen Zusammenhang gibt. Das kann man jetzt nicht in so einer Reinmessung, sondern man kann es im Prinzip bloß qualitativ vor Ort versuchen zu verstehen. Aber in Rostock sieht man, dass es da etwas gibt, das doch irgendwie als Beispiel dafür gelten könnte, wie man das ganz gut vor Ort machen könnte, dass eben viele Gruppierungen ganz gut zusammenarbeiten, man in einem guten Dialog ist, dass es einen guten Dialog ins Rathaus gibt, in die entsprechenden Dezernate gibt, auch direkte Gesprächskanäle gibt, die man im Zweifel auch mal anzapfen kann, eine relativ entspannte Polizei auch, vor allen Dingen die gerade vor Ort, das kann dann immer anders sein, wenn andere Polizeikräfte hinzugezogen werden. Und das ist mir ganz wichtig, das Ganze fußt natürlich nicht bloß in einer aktuellen Auseinandersetzungslage, die etwas befriedeter ist als anderswo, sondern auch in einer ganz langen politisch-kulturellen Fundierung. Ja, wir haben in Sachsen haben wir eben eine sehr, sehr lange Tradition rechtskonservativen Denkens, eine politische Kultur, die deutlich weiter rechts ist als in anderen Bundesländern. Das haben wir vielfach beschrieben und da gibt es, glaube ich, auch keinen Zweifel dran. Selbst Eckhard Jesse, der nun wirklich nicht als Linker gilt, sagt, dass Sachsen das konservativste Land in der Bundesrepublik sei und die CDU eben auch der konservativste Landesverband, den man dort haben kann. Also das ist jetzt nichts irgendwie Despektierliches, das zu sagen. Umgekehrt haben wir Rostock und Mecklenburg-Vorpommern auch, wenn man jetzt mal den Osten so ein bisschen rausrechnet, Mecklenburg-Vorpommern sehr Richtung Usedom, dort haben wir eine starke radikale Rechte, dort haben wir auch immer Riesenwahlerfolge für die NPD gesehen, die sind jetzt absorbiert von der AfD. Aber im Prinzip ist Mecklenburg-Vorpommern, vor allem Mecklenburg, also Rostock und dann Richtung Westen, ein relativ liberales Land. Das hat viel mit Prozessen seit 1990 zu tun. Es gab immer einen Austausch mit, gerade an Beamtinnen und Beamten mit den auch eher liberalen Ländern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg, dem Stadtstaat. Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Mecklenburg-Vorpommern empfängt man nicht den mitteldeutschen Rundfunk, sondern den norddeutschen Rundfunk. Das macht auch so ein bisschen, hebt die so ein bisschen raus aus dieser ostdeutschen Debatte. Lässt sie eher norddeutsch sein. Und auch das ist etwas, was es schon immer gab, dass der Mecklenburger oder der Rostocker sich zum Beispiel von Sachsen abhob. Das ist keine Geschichte nach 1990, die ist deutlich älter. Also wir haben dort eine viel liberalere politische Kultur. Das hat natürlich auch was mit der Hansestadt zu tun, dem Hafen zu tun und viel mehr. Und darauf fußt dann eben auch das Ganze. Eine liberalere Stadtgesellschaft hält eben auch eine radikale Linke ganz gut aus, weil man sich eben, und das meinte ich mit diesem antifaschistischen Engagement und der rechten Gefahr, die natürlich da war, immer, da verbündelt sich was. Und da ist mir ein Punkt, und damit will ich vielleicht enden. Ganz wichtig, in Rostock gibt es eine sehr, sehr aktive Erinnerungskultur, weil wir erinnern uns alle Rostock natürlich nicht als Ort der radikalen linken Auseinandersetzung, als Hafenstadt oder sowas, sondern natürlich das Bild von Rostock-Lichtenhagen, das brennende Sonnenblumenhaus, wo es tagelang Gewalt und Brandanschläge und alles Mögliche gab, seitens der Rechten und eben auch unterstützt von der Bevölkerung und Applaus der Bevölkerung. Und das waren schlimme Bilder, die man tagelang durch die Republik flackern sah, und überall ist Rostock mit diesem Ereignis verbunden. Und Rostock hat daraus einen Schluss gezogen, dass man nämlich aktiv geliebte Erinnerungskultur braucht. Und Teil dieses erinnerungskulturellen Bündnisses ist eben die Stadtgesellschaft, die Stadt als Politik, ist die Zivilgesellschaft und ist eben auch als Teil dessen die radikale Linke. Es gibt einen Konsens, eines nie wieder, das, was da in Lichtenhagen passiert ist, das darf sich niemals wiederholen. Und das wird seit vielen Jahren aktiv erinnert. Und wenn man dann nach Freital oder Heidenau guckt, wo es 2015 rechte Ausschreitungen gab, massive rechte Ausschreitungen, und nach Dresden guckt mit Pegida, dort gibt es eben genau diese Form der Erinnerungskultur, der an die rechte Täterbiografie der Stadt nicht. Und deswegen wiederholt sich dort die Gewalt. Und dann hat man noch ein anderes Beispiel, Hoyerswerda, dort bemüht man sich seit einigen Jahren darum, Erinnerungskultur wieder zu bekommen. Das war ja der erste schlimme Pogrom in Ostdeutschland nach 1990, Hoyerswerda. Und da gibt es seit Jahren jetzt eine aktive Erinnerungskultur auch, getragen von der radikalen Linken bis weit in bürgerliche Kreise hinein. Man ist jetzt nominiert worden dafür für den Sächsischen Demokratieförderpreis. Und man sieht, dass die Erinnerungskultur eines der wesentlichen Imprägnierungen bietet gegen rechte Manifestation. Und dass man mit dieser Erinnerungskultur, und darauf will ich hinaus, auch die radikale Linke in einen Stadtkonsens hineinbekommt, wenn die Stadt auch bereit ist, dort deutlich zu erinnern und auch die radikale Linke versucht, sich dort einzubringen. Das heißt nicht, dass man dann in allen Punkten einig ist, also was Gentrifizierung, Repression und Ähnliches angeht, dann hat man möglicherweise, und das ist auch in Rostock so, die Stadtgesellschaft nicht unbedingt auf seiner Seite, sondern dann ist man wieder die üblichen Verdächtigen, die man dann so kennt, ja. Es gibt eben einen Punkt, wo es Einbindungs- und Anknüpfungspunkte gibt. Und das sieht man in Rostock, glaube ich, relativ deutlich. Und deswegen ist das wichtig, sich solche Dinge anzugucken, um zu verstehen, wie die Interaktion von radikaler Linker und Stadtgesellschaft und Politik in einem guten Rahmen funktionieren kann und wie sie, wenn man nach Leipzig guckt, möglicherweise nicht gut funktioniert. Und ich glaube, das ist ganz interessant, weil wir eben einen spezifischen ostdeutschen Rahmen haben, dass der Osten vom Osten lernt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es gibt eben eine gewisse Sensibilität innerhalb Ostdeutschlands, wenn die Ratschläge aus dem Westen kommen. Und es gibt eben diese ostdeutsche Binnenlogik. Und die muss man, wenn man ostdeutsche Konflikte sich anguckt, immer mitdenken, immer mit beachten. Ansonsten wird man immer am Thema vorbeireden.
Das hört sich schon fast wie ein Schlusswort an. Aber eine Frage hätte ich noch. Was nimmst du mit für die Zukunft aus deiner jetzigen Forschung beziehungsweise aus deinen jetzigen Ergebnissen zu Rostock und welche Forschungslücken hast du hier gefunden, die deiner Meinung nach stärker in den Fokus rücken sollten?
Ja, es gibt eine ganze Menge. Also erstmal müssen wir noch dafür kämpfen und arbeiten, dass man die Spezifik Ostdeutschlands da mitdenkt, ohne dass man in so einen jammerigen ostdeutschen Identitätsdiskurs verfällt, der üblicherweise zum Osten angestimmt wird, sich zurückgesetzt fühlt und dass Jana Hensel sagt, wenn der Ostdeutsche den Ausländer schlägt, dann meint er eigentlich die westdeutsche Diskriminierungserfahrung. Das ist natürlich vollkommen ein absurder Identitätskitsch und auch Verballhornung und Ignoranz der wahren Probleme vor Ort. Aber wenn wir Ostdeutschland als Erfahrungsraum ernst nehmen, und das ist so mein Punkt, der mir ganz wichtig ist, als vielgestaltige Ableitung aus einer gemeinsam erlebten Geschichte, die eben nicht eine Identität begründet, sondern viele verschiedene Positionierungen ermöglicht, aber immer diese Reflexion des Vergangenen mit einbezieht, dann kommen wir wesentlich weiter und da sind wir auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Und da gehört mit Sicherheit die Forschung zu Antifaschismus in Ostdeutschland dazu. Und das andere ist, wir wissen relativ viel über urbane Räume. Wir wissen inzwischen relativ viel über Leipzig. In Rostock versuche ich jetzt ja im Prinzip so ein bisschen eine weitere Lücke zu schließen, dass man mal nicht in die Hotspots guckt. Aber was natürlich noch viel interessanter ist, vor dem Hintergrund, und da gibt es immer noch relativ wenig, ist natürlich, wenn man diese ostdeutsche Eigengeschichte von Antifaschismus als Gegenwehr gegen rechte Normalzustände ansieht, dann wird man nicht umhinkommen, in die ostdeutsche Provinz zu gehen. Man wird gucken müssen, wo eben die Räume sind, wo dieser rechte Normalzustand wirklich ein kompletter Normalzustand ist, weil dort eben die Wahlergebnisse so sind, wie sie sind. Also wir reden über Bautzen, wir reden über Görlitz, auch diese Region, wo die QuerdenkerInnen besonders stark sind, wo die Impfquoten besonders niedrig sind und die AfD besonders erfolgreich. Dort gibt es natürlich auch radikal-linke Organisationszusammenhänge, Antifa-Gruppen und vieles mehr. Und wie die quasi dort agieren, wie man dort interagiert in solchen Räumen, das ist etwas, wo wir relativ wenig wissen. Wir wissen, dass es Engagement gibt, etwa in Ostritz, den Friedenspreis und sowas. Da gibt es eine ganze Menge. Aber wie das wirklich wirkt und wie das zusammenfasst und ob das eher so eine konfrontative Geschichte ist wie in Leipzig oder eher eine kooperative wie in Rostock, da wissen wir jenseits von Presseberichten relativ wenig. Und das werden wir uns in den Folgejahren angucken müssen und dann eben immer weiter die Flickenteppiche schließen. Was sicherlich auch nochmal interessant wäre, wäre so eine Vernetzungsgeschichte Berlins. Da gibt es schon eine ganze Menge an Wissen, aber auch das nochmal anzugucken, weil ja Berlin im Prinzip die Sonderrolle hat, dass man sich relativ schnell durchmischte zwischen Ost und West. Und dann werden wir so nach und nach, glaube ich, ein ganz gutes, komplettes Bild bekommen und werden dann eben erstens ein Beitrag zur Geschichte der radikalen Linken oder Geschichte und Gegenwart der radikalen Linken und des Antifaschismus geliefert bekommen und eben auch eine ganz spezifische Gesellschaftsgeschichte Ostdeutschlands, die ja inzwischen jetzt, wir sagen jetzt 32 Jahre nach der Revolution von 1989, und es wäre mal dran, auch die aufzuschreiben.
Danke, Micha, für diese interessanten Einblicke von dir zur Lage in Ostdeutschland und auch für die Informationen und Denkanstöße in Bezug auf Forschungslücken, die du gerade benannt hast, und auch zu deiner eigenen aktuellen Forschung. Ich hoffe, es hat Ihnen, liebe ZuhörerInnen, gefallen und Sie konnten ein paar neue Gedanken und Informationen für sich heraushören. Bei Fragen und Kritiken können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an kontakt@linke-militanz.de. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die AutorInnen die Verantwortung.